Schrottcast. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und moin Tobi.
Hallo Lukas, ich freue mich, dass wir heute hier sitzen. Ja, ein bisschen später, als ihr es vielleicht gewohnt seid, aber in weiser Voraussicht, dass das nächste Heimspiel erst Montag ist, was wir halt schon letzte Woche wussten, theoretisch, sind wir diese Woche später angesetzt. Nein, ist meine Schuld tatsächlich. Ich gebe das ja auch immer gerne zu an der Stelle. Also, was heißt gerne, aber ich muss es zugeben.
Es ist, wie es ist.
Ich möchte nicht, dass irgendwie da auf Lukas irgendwas Negatives fällt. Das ist meine Schuld. Aber ihr habt jetzt trotzdem noch genug Zeit, bis Montag euch diesen Podcast 47 mal anzuhören.
Du bist wenigstens so jemand, der gibt Fehler zu. Es gibt auch vielleicht manche Vereine.
Ich habe eine richtig schöne Überleitung geschaffen, oder?
Ja. Genau, deswegen auch so ein bisschen meine Einleitung des, ich sag mal, des kreativen Podcast-Sagens. Ja, es ist halt wieder mal alles wie immer. Ja. Das meine ich leider in sehr negativer Hinsicht.
Ja, das ist wirklich schlimm. Und was halt noch ein bisschen verstörender ist, es gibt verklärende Blicke darauf, offensichtlich, zumindest so, was Mannschaft und Stab angeht.
Ja, es ist wirklich, wirklich interessant, wie man sich nach diesem Spiel hinstellen kann und quasi sagen kann, so schlecht war es ja gar nicht. Nein, also, ne?
So ungefähr. So schlecht war es auch nicht, aber es war schon nicht gut.
Ja, wir wurden netterweise, deswegen, wenn ihr irgendwie Anregungen habt, was wir im Podcast gerne ansprechen sollen, schreibt uns immer gerne, dann nehmen wir das gerne auf. Und zwar jetzt, normalerweise gehen wir ja so auf Interviews eigentlich eher selten ein, aber es wurde dann netterweise, oder es wurde uns netterweise geschrieben und hieß es so, hier, Steffen Puttkamers Interview, redet da mal drüber. Das machen wir dann auch am Ende. Wir besprechen erstmal ein bisschen kurz das Spiel, wie immer so, und reden dann kurz über Puttkamers Sicht auf dieses Spiel, was stimmt, was nicht stimmt und was irgendwie...
Offensichtlich kriegt man auf dem Platz nicht alles richtig mit.
Ja. Gut, kommen wir erstmal zu den Wechseln, wie immer. Also Krüger durfte wieder rein für Ritchie.
Man hat auch was gehört, ne? Ritchie wieder mal als Joker bringen, haben wir so tatsächlich erwähnt, ne?
Genau, hat aber nicht funktioniert.
Und man hat auch Tanko die Pause gegönnt, was wir auch gesagt haben, vielleicht, also was ich gesagt habe.
Ja.
Das heißt, gegönnt,
das habe ich
gesagt. Ja, genau. Also war vielleicht trotzdem ganz gut für ihn, dass er halt einmal nicht dabei auf dem Feld war.
Ja, weiß ich nicht. War das gut? Ist schwierig. Muss man mal gucken. Aber ja, Tanko war...
Für ihn, also ich habe jetzt nicht von
uns
zu diesem Spiel, aber vielleicht, dass er halt mal eine Woche raus ist mit dem Kopf. Das hatte ich ja letztes Mal angesprochen.
Kann sein. Vielleicht hilft ihm das tatsächlich auch.
Aber ich hoffe, jetzt ist auch alles andere raus aus dem Kopf, weil er war ja erkältet.
Genau, er erkältet grippale Infekt. Ja. Denkt man natürlich auch, alles klar, das ist quasi Corona, was er hat.
Und dafür war er zu schnell wieder auf dem Platz.
Gott sei Dank, sei ihm nicht gegönnt. Deswegen sei niemandem gegönnt in dem Fall. Also, deswegen, also da hat aber schon, war es schon sehr überraschend, hat man sich auch überlegt, okay, wie wird diese Ausstellung sich wohl zutragen? Es war aber klassischer, als man dachte. Ja, Fedel für Hemland, sagte ich ja gerade schon, und Guda durfte rein für Tanku. Fedel, der sich dann auf der Doppel-6 breit gemacht hat, zusammen mit Blacher und Beere, der dann auf seiner 10 spielen durfte. Ja. Also er ist ja einer, der sagt, er spielt lieber etwas offensiver als in der 6er-Position. Und ja, jetzt durfte er sich mal beweisen und hat bewiesen, dass Tanku da zurecht spielt. Oh. Nein, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber Eigenwerbung, gut, das hat keiner betrieben so richtig. Von daher, naja, kommen wir erstmal zum Spiel. Meppen noch relativ, verhalten im Beginn, würde ich mal sagen. Deswegen Saarbrücken in der frühen Druckphase schon 3 Aktionen in einer, weiß ich, also mit einem guten Torschuss auch in der 5 Minuten. Ich habe es ehrlich gesagt.
Das Überraschungssei der dritten Liga.
ich habe es so gar nicht gesehen, live sozusagen, sondern erst im Nachgucken, weil da war ich noch so auf der Straße unterwegs. Wir haben nämlich noch vorher natürlich die Frauen geguckt, wo wir gegen Ingolstadt gespielt haben, wo wir nachher auch noch drauf eingehen. Und deswegen habe ich so die ersten Viertelstunde so ein bisschen verpasst. Aber naja, diese eine Szene habe ich verpasst, aber danach kam eigentlich nicht mehr ganz so viel. Meppen stand defensiv noch grundsätzlich gut. Ja. Deswegen, ich würde auch sagen, wenn wir über dieses Spiel reden...
war ich gut angetan noch vor dem Spiel.
Ja, war ich ganz froh.
Ich habe gedacht, man hat einiges doch mitgenommen und daraus gelernt aus den letzten Spielen. Es ließ sich erstmal ganz gut an.
Genau, die erste Halbzeit, deswegen, also da... Da gehen wir noch auf positive Sachen ein. In der zweiten Halbzeit gab es halt nicht mehr so viel. Und deswegen, defensiv stand man gut. Oder auch sehr gut. Deswegen das war schon gut. Da hat man gedacht, okay, man hat daraus gelernt. Das hat, glaube ich, Rico Schmidt auch im Interview gesagt, dass man sonst immer frühe Gegentore kriegt. Und das wollte man jetzt so ein bisschen verhindern.
Und indem man auch im Zweifelsfall so ein bisschen mehr Ruhe aufs Feld bringt, gerade am Anfang. Und erstmal abwartet, was macht der Gegner so? Rennt der uns um wie die wilde Wutz? Mhm. Dann müssen wir uns vielleicht so ein bisschen defensiv charmanter verhalten, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
hat auch erstmal ganz gut funktioniert, wie wir schon gesagt haben.
Ja. Jo. Würde, ja, es ist immer, jetzt kann man das so sagen. Ich meine, wenn das jetzt in der 5-Minute das Ding reingegangen wäre, wäre echt knapp neben Pfosten. Ja, gut, anders drüber gesprochen, klar. Aber dann hätte man danach auch wahrscheinlich nicht mehr defensiv so gut gestanden. Hätte man, na gut, wie das Spiel dann ausgegangen wäre, will ich gar nicht wissen. Allerdings hat man auch Saarbrücken immer so ein bisschen, ja, auch Zeit gegeben, sein Spiel so ein bisschen aufzubauen. Das hat zwar defensiv gut geklappt. Nach vorne sah es dann halt aber erst wirklich nicht so gut aus. Ich würde eher sagen, so nach einer Viertelstunde war man etwas besser im Spiel. Und nach 20 Minuten hatte man auch die beste Chance im Spiel. Also da hat man auch gesehen, was gut funktioniert in dieser Halbzeit. Wir hatten gute Umschaltmomente. Gerade auch in dieser Szene war das richtig gut. Vom eigenen Strafraum hat man quasi direkt den Angriff eingeleitet. Das ist sowas, was man auch in letzter Zeit deutlich weniger sieht. Ne? Der SV Meppen, die Umschaltmannschaft, hat 2022... Genau, jetzt hat man es mal wieder so richtig auf den Platz gebracht. Das war halt wirklich Mangelware dieses Jahr.
Ja, muss sagen... Aber wie es zu Ende gegangen ist, ein Wunder sondergleichen. Also wie man das nicht fertig machen kann, das Ding, das weiß ich auch nicht.
Ja. Also Guder, der
wenn der reingegangen wäre, würden wir über ein ganz anderes Spiel sprechen.
So, ich wollte es fast sagen, ja.
Klingen. Wir haben übrigens immer noch kein Sparschwein hier.
Phrasenschwein. Du hast es nicht mitgebracht, du hast ja sowas in der Art.
Ja, die hatten ja schon angefragt, ob uns einer einen schickt.
Ja, hat niemand. Macht ja auch nichts. Ja, Guder, der das quasi vom 16er, wie gesagt, eingeleitet hat und auch einen schönen... Ja, ein Saarbrücker gut umspielt hat, ne, mit einem starken Antritt, erst den Ball um ihn rumgelegt und dann schnell hinterhergerannt, richtig stark gemacht, also Guder hat mir dann in der Halbzeit auch wirklich gut gefallen, da habe ich auch schon wieder gedacht, jo, alles klar, wenn Guder wieder dabei ist, dann klappt unser Offensivspiel besser, hat auch in der ersten Halbzeit einigermaßen gut funktioniert und da hat er sich auch gut belohnt, weil er hat die beste Vorarbeit gemacht, komplett schön in den Rücken der Abwehr, Bäre, ja, zieht direkt ab und schießt Richtung Eckfahne. Wirklich ein trauriges Ding, weil er ja echt so unfassbar frei stand und das Ding dann so zu vergeben, ist schon
bitter.
Sehr bitter, ja.
Ja,
das war halt einer der guten Umschaltmomente ohne Ertrag wieder mal. Also das zieht sich dann halt auch so durch den Rest der Halbzeit, dass dann halt im Ansatz das alles ganz okay aussah, aber insgesamt schwierig war.
Ja, ja genau.
Ja.
Und im Gegenteil, also aber man muss ja sagen, halt in der ersten Halbzeit kam noch unser bester Mann quasi wieder zum Einsatz, ne?
Ja, Dr. Pfosten war wieder
am Start. Dr. Pfosten war am Start, Alu Pfosten, ja. ohne ihn geht die letzten Wochen gar nichts, also ist fast frech, das zu sagen, aber er ist schon ein ziemlich guter Spieler
bei uns auf Platz im Augenblick. Einmal hat er uns genervt, das war gegen 1860, aber sonst war er immer eigentlich auf unserer Seite. In diesem Fall wieder ein sehr gutes Kombinations- und schnelles Kombinationsspiel auch von Saarbrücken, also wirklich One-Touch-Football. Richtig stark abgelegt, sowas wie ich das von Meppen immer wieder vermisse, so schnelles Kurzpassspiel. Wir sind ja die Leute mit den langen Bällen, mit schlechten langen Bällen, sei dazu nochmal gesagt. Und ja, am Pfosten ist es geendet. Ja, war dann die erste Halbzeit. Ich war eigentlich zufrieden, habe das auch so kundgegeben, Social Media mäßig. Ja, es sollte sich schnell ändern.
Ja, genau. Also man weiß auch nicht, was da passiert ist. Also meistens kommt man ja sonst,
besser
oder haben wir sonst genau gestärkt aus der Kabine, weil dann nochmal irgendwie Backpfeifen verteilt werden, oder wie auch immer das gemacht wird. Anscheinend hat man jetzt gestreichelt und das hat halt das Gegenteil ausgedrückt.
Ja, aber entweder hat man gesagt, wir haben eine gute Halbzeit gespielt und das mögen die Jungs dann nicht. Dann denken die, okay, dann kann ich mich ja ausruhen.
Ich will auch eine schlechte.
Wenn wir schlecht spielen, dann gibt es vielleicht Backpfeifen, wie du sagtest. Und dann sind die Jungs halt nochmal irgendwie motiviert. Aber vielleicht war es auch einfach der Zeitpunkt des Gegentores, 48. Minute. Ja, was sehr kurze
Faustabwehr
von ich auch nicht. Ja, also wirklich, ja, das hatte Markus Höhner ja auch gesagt, die tiefstehende Sonne. Wir sagen ja auch immer, zieh dir doch eine Cappy auf, damit du halt, scheißegal, wie das aussieht. Das ist ja
auch nur eine Vermutung. Ich meine, auch so wie es aussieht, könnte das wohl stimmen, dass ihn die Sonne geblendet hat. Ist ja nicht bestätigt im Prinzip. Nee. Aber ansonsten, die Abwehr, ich meine, das war so 1A perfekt auf den Mann, in dem Fall auf Erik halt. Du brauchst ja nur zugreifen. Und
von Erik auch. Ja, eigentlich, oder halt, theoretisch hätte er den auch durchgehen lassen können, der wäre, glaube ich, ins Ausgegangen, aber gut, das lässt er natürlich nicht, dann gehst du natürlich hin, weil nachher gehst du nicht hin und dann ist da auch einer. Aber gut, so war es halt auch die falsche Entscheidung. Ja. Direkt vor die Füße von Ernst gefaustet. Ja, wenn er die Faust nimmt, dann zur Seite weg, klar, nicht ins Getümmel nach vorne. Ja, das Getümmel war auch ein bisschen
vor allem,
das
Problem. Wenn du von vorne offensichtlich ja da nicht siehst. Also wenn es die Sonne war, dann sieht er ja auch nicht, was mit dem Ball passiert, wenn er ihn nach vorne wegfaustet.
Ja, richtig. Ja,
das ist ja, macht dir da die Situation nur noch gefährlicher, als er eigentlich ist.
Ja, ganz genau. Deswegen. Und ja, er hat Ernst vor die Füße gefaustet, der dann aus 20 Metern abzieht und der Ball hoppelt so ins Tor. Erik guckt den Ball auch nur hinterher.
Ja.
Also, ja, wahrscheinlich hat er den Schuss dann auch nicht gesehen.
Nee, wahrscheinlich hat er viele zu spät Beine gesehen, weil wenn er von Anfang an gesehen hätte, habe ich gedacht, Da hättest du noch was machen können.
Ja, vor allen Dingen, das sieht so aus, der ist wirklich sehr, sehr kullermäßig ins Tor dann gestolpert.
Also irgendwie irreal, ne? Aber solche Dinge hatten wir 2-3 Mal schon
gesehen. Und gegen Saarbrücken haben wir auch immer dumme Gegentore. Das ist echt unfassbar. Im Hinspiel halt, ne? Die Vorlage von Kuruk, wenn man sich an letzte Saison erinnert, die Vorlage von Bünning, wo er den Ball wirklich eine lange Flanke noch irgendwie vor Jennecke, glaube ich, war es dann in dem Fall, irgendwie vorlegt und so. Der haut da Dinge in den Winkel. Also Saarbrücken ist immer gut für unfassbare Gegentore. Ja, echt verrückt. So, und ab dann beginnt es wieder anstrengend zu werden für uns, habe ich so aufgeschrieben.
Der Moment, wo man auch als Meppen-Fan sagt, es ist einfach nicht mehr schön. Also ich gehe gerne ins Stadion, egal wie das Spiel läuft, in Anführungsstrichen, die Atmosphäre entschädigt mich für vieles.
Ja.
Aber es war wirklich wieder so ein Moment, wo ich davor sitze und denke, Alter, das Ding jetzt im Fernsehen zu gucken,
man weiß ja, wie es ausgeht.
Ist zu anstrengend, ja.
Man weiß, wie es ausgeht. Genau. Das war halt eigentlich so. Man hat noch kurz immer Hoffnung, das ist klar, weil dann denkst du so, okay, da wird jetzt nochmal sich aufgebäumt gegen die Niederlage, 0,0. Das ist wieder unser Ding, ne? Wir kriegen den Nackenschlag und erholen uns davon einfach nicht mehr, das ist unfassbar. Saarbrücken über Konter richtig stark, also das, was wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben, hat Saarbrücken hat Saarbrücken besser gemacht, das muss man einfach sagen, ja. Kombiniert sich auch zu oft durch unsere Defensive, die dann auch fehlendes Selbstvertrauen, also ich habe keine Ahnung, was das Ding ist, aber dann sind die da auch öfter mal durchgekommen. Erik konnte sich da nochmal wieder auszeichnen, hat auch die allerletzte Szene, glaube ich, kurz vor, in der 92. Minute, wo Guras alleine auf ihn zugelaufen ist, da hat er echt sich groß gemacht und gut verteidigt, muss man auch sagen, also da hat er dann gehalten, gut. Aber, ja.
Ja, aber auch so viel man, also auch gerade in den letzten Minuten ist man ja noch viel angerannt, hat noch viel versucht, ist halt falsch gesagt, hat halt viel den Ball gehabt, hätte daraus Spielideen entwickeln können oder eine Taktik entwickeln können, ist aber nicht passiert. Also irgendwie hat man dann auch nur irgendwie abgewartet, dass die Zeit abläuft.
Ja,
also so wirkt es zumindest auf den zuschauenden Fan.
Ja, genau. Das mag vielleicht auf dem Platz wirklich anders sein, dass die Jungs alles versuchen. Das überträgt sich null auf uns dann in dem Fall. Ich spreche jetzt mal nur für uns beide, aber wahrscheinlich, also wie die Reaktionen auch zu sehen sind, wollte ich gerade sagen. Also die Meinungen sind schon klar, dass man gerade mit der zweiten Halbzeit absolut nicht zufrieden ist vom SV Meppen. Wir sind ja jetzt immer noch in einer Phase, und ich sage es ja auch immer wieder, wenn man der Mannschaft ansieht, dass sie kämpft und dass Fehler endlich abgestellt werden, ist man der Mannschaft nicht böse. Dann schreibt man auch nicht böse Sachen auf Social Media oder wo auch immer. Aber wenn man jetzt sieht, dass auch wieder unfassbar viele Fehlpässe sind. Wir schaffen es einfach nicht, 2-Meter-Pässe zu spielen. Wir schaffen es nicht, auf zweite Bälle zu gehen. Wir schaffen es einfach nicht, auf ein verändertes Spiel zu reagieren. Alles Fehler, die wir dieses Jahr in 90% der Spiele hatten. Oder in 100% von mir aus. Also von mir aus auch das Spiel, was wir gewonnen haben. Oder halt die guten Spiele, so wie gegen 1860. Mannheim zum Teil. Aber dass das einfach nicht mehr funktioniert, das ist erstaunlich, schrecklich, traurig. Ja, ich weiß auch nicht. Ja,
also wir könnten da jetzt tatsächlich so ein bisschen lange wieder rumspadrunnen über, dass keine Spielidee da war, dass die Pässe nicht funktioniert haben. Also es ist alles sehr, sehr komprimiert auf die zweite Halbzeit, dass die Standards nicht funktioniert haben. Und auch das sah in der ersten Halbzeit wesentlich besser aus.
Ja.
Und da sitzt du da und denkst, was ist hier los?
Wesentlich ist auch hart übertrieben.
Also, ja, aber es ging schon besser aus. Ja. Das war schon, also ich war zufrieden in der ersten Halbzeit. In der zweiten war ich es absolut nicht.
Nee.
Ja? Und das ist ganz, ganz grausam anzugucken und ganz, ganz schwer zu ertragen für den Fan, der halt vor ein paar Wochen, haben wir letztes Mal auch irgendwie schon gesagt, noch irgendwie mit Herzen den Blick nach oben gerissen hat und jetzt denkt, okay, irgendwie müssen wir noch Minimum einen Sieg einfahren, damit wir die Klasse halten. Ja. Also um jetzt dramatisch nach unten zu gucken. Also noch mache ich mir da halt auch keine Sorgen, weil diesen Satz kann ich halt auch nicht mehr lange sagen. Wenn das die nächsten Wochen so weitergeht, dann weiß ich nicht, wo die 3 Punkte nochmal herkommen sollen. Also wahrscheinlich kommen sie irgendwann nochmal aus Zufall, das auf alle Fälle so viel.
Ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass diese 41 Punkte reichen, aber ganz ehrlich, in der Hinrunde mit 5 Punkten, eine Rückrunde mit 5 Punkten abzuschließen, aber 5 Punkte 2022 abzuschließen, das kann nicht der Anspruch sein.
Nee, es ist ja auch nicht so. Nicht
nach der Hinrunde. Ich gucke mir ja auch andere Spiele an, ab und zu mal, auch wenn es dann auch nur die Highlights sind, aber ich sehe dann halt auch immer, wie dann. Ich nehme jetzt mal den MSV Duisburg, das ist unser jetziger Gegner, die dann halt auch, die haben jetzt gegen Viktoria Köln gespielt, haben lange Zeit 0-0 gespielt und haben dann einfach mal in einer Szene quasi 2 Tore gemacht. Also wirklich innerhalb von ein paar Minuten haben sie dann das Spiel komplett an sich gerissen, auch mit einem richtigen Traumtor. Oder halt so, die dann auch 3-1 zurückliegen. Gegen Saarbrücken war das. Deswegen, die haben da 3-0 zurückgelegen, sind dann 3-2 rangekommen, 4-2, 4-3 und so weiter. Also da kämpft die Mannschaft, da lebt die Mannschaft richtig und stemmt sich gegen die Niederlage. Obwohl die halt, gerade was die Abwehr angeht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob man das jetzt gegen Köln auch sagen kann, ob da die Abwehr auch so schwach war, aber gut, die haben ja zu 0 gespielt, also von daher wird so gegangen sein. Aber da haben die ja zum Teil wirklich eine sehr, sehr schwache Abwehrleistung gezeigt, was nicht drittligatauglich war. Die haben auch die meisten Gegentore in der dritten Liga, wenn ich das richtig weiß. Aber die stemmt sich halt immer dagegen und die kämpft immer und haut alles raus. Und das vermisse ich bei unserer Mannschaft immer noch und immer wieder. Wir sagen es jedes Spiel eigentlich. Und dann ist das halt schwierig zu sagen, ja, wir richten den Blick nicht nach unten. Das wurde ja dann halt auch noch in der Zeitung jetzt so gesagt, das ist halt... Mag es so sein, wenn man sich die Punkte anguckt, da kann man auch froh sein, dass man sie hat. Was wir spielerisch zeigen, ist genauso scheiße wie letztes Jahr. Ja. Also da gibt es eigentlich nichts, was besser ist als unsere Abstiegssaison. Also das ist halt erschreckend. Und dann werden halt auch Rufe laut nach Veränderung, sage ich jetzt mal. Ne? Sowohl in der Mannschaft, sowohl im Team, sowohl überall eigentlich. Mhm. Weil man halt weiß, sieht jetzt halt wieder genauso beschissen aus wie letzte Saison. Und wenn wir jetzt nicht so eine überragende Hinrunde gehabt hätten, das ist halt auch alles, die Mannschaft und das Team und so weiter. Das ist klar, aber genauso hat man zwei Seiten der Medaille, was in der Hinrunde halt gut funktioniert, funktioniert nicht mehr gut und da muss man jetzt halt irgendwie gegensteuern.
Ja, das ist was, was wir sehen und das ist was, was von anderen halt im Zweifelsfall gar nicht so schlimm gesehen wird, wie wir das halt von außen betrachten. Da gehen wir gleich noch eben ein. Wir lassen uns eben das Spiel noch zu Ende durchkommen.
Was auch nicht funktioniert hat, war ja so Wechsel. Ne, wir gehen ja normalerweise immer auf die Wechsel ein, können wir jetzt auch noch mal schnell kurz machen. Zu guter Pase und Feigenspahn kamen noch rein für Krüger und Guda, auch recht früh in der 66. Minute.
Habe ich auch noch gedacht, das ist halt vielleicht noch so mal ein Initialzug, vielleicht bringt das noch mal ein bisschen was. Aber
Mike Feigenspahn, keine Ahnung, ob der jemals am Ball war. Weiß ich nicht. Also ich
könnte
mag sein.
Tief nicht erinnern, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall keine gute Aktion. Ja, 79. Minute kamen nochmal Dombrova und Amitov rein für Behre und Fassbender. Und in der 82. Minute kann man noch diese eine Chance erwähnen. Die war wohl okay, aber so wie sie vollendet wurde, ist halt auch wieder so bezeichnend. Das ist genau wie die Behre-Chance, die ja im Ansatz auch sehr, sehr lukrativ war, aber dann halt so unfassbar vergeben wurde. Da war es zu guter Pasu, der einen Kopfball nicht aufs Tor gebracht hat, weil er einfach keinen Druck hinter den Ball gekriegt hat. Und das ist halt auch schon bezeichnend. Gerade in dieser Szene muss man einfach sagen, den muss er einfach machen. Mhm. Ja, und das ist halt das Ding. Saarbrücken zwei Klassen besser quasi in jeder Szene. Immer wenn wir nach vorne gespielt haben, war das behäbig, war das anstrengend, war das so ohne die Leichtigkeit, die man halt so in der Hinrunde hatte oder generell hatte mal in der ersten Halbzeit. Alles sah bei Saarbrücken deutlich besser aus. Deswegen waren die auch der hochverdiente Sieger. Hätten auch noch wohl ein, zwei Tore mehr machen können oder ein Tor zumindest. Und ja, dann war das Spiel vorbei. Und da stellt sich Puttkamer dahin als Einziger. Ich glaube, Rico Schmidt, den konnte man so im Live-Dings nicht mehr vor dem Mikro sehen. Den Highlights konnte man doch noch ein Interview mit ihm sehen. Keine Ahnung. Cool,
das fand ich merkwürdig.
Völlig verrückt. Ich war es auch
irritiert. Ich habe das von Putti mitgekriegt.
Ja, von Putti, ja, das hat man auch nur mitgekriegt. Also dann, aber ich habe mir die Highlights angeguckt nochmal eben, weil ich die Wiederholung mir angeguckt hatte und die mir dann durch Magenta irgendwie zum Schluss halt weggekickt wurde. Keine Ahnung, da gab es irgendwie technische Probleme und ich hatte dann auch keinen Bock mehr nochmal mich da zu bemühen, das Spiel nochmal irgendwie zu gucken, deswegen hatte ich gedacht, scheiß drauf. Was zum Ende passiert war, wusste ich ja noch mit der Chance, ich wusste nur nicht mehr, welche Minute, das hat man auch eben schnell andersweitig nachgucken können, aber dass da halt nicht mehr viel von unserer Seite kam, wissen wir ja, das konnte man auch beim ersten Mal live gucken gesehen. Ja, Putis Interview, ich habe mir nur ein paar Auszüge ausgenommen, also ein paar so gute Sachen waren ja dabei. Also das erste hat er gesagt, ein typisches 0-0-Spiel war, glaube ich, der erste Satz. Weiß ich nicht, wie man das so sagen kann.
Ich gebe ihm ja fast auch recht für die erste Halbzeit. Also wenn auch Saarbrücken da vielleicht ein Tacken schwächer war als wir, dafür waren sie uns aber überlegen in der zweiten Halbzeit.
Das auf jeden Fall. Ich weiß schwächer in der ersten Halbzeit nicht. Ich glaube, wir waren uns ebenbürtig.
Ja,
und das ist eigentlich,
falls sie einen Tacken schwächer waren. Also
ich würde sagen, das war ein solides Drittligaspiel von uns. Saarbrücken hat jetzt auch, Saarbrücken hatte einen Pfostenschuss, hatte die gute Chance in der 5. Minute. Zwischendurch hat nochmal gute Chancen im Ansatz, so war alles das, was wir halt auch hatten. Ja, deswegen typisch 0-0, witzig eigentlich. Dann in der zweiten Halbzeit haben sie ja das 1-0 gemacht, logischerweise, hatten noch diese sehr guten Umschaltmomente. Ich glaube, wenn wir das Spiel 1-0 gewonnen hätten, hätte Putti von einem sehr verdienten Auswärtssieg gesprochen.
Muss.
Wahrscheinlich, deswegen erste Halbzeit. Er hat noch geschrieben, ich habe mir auch geschrieben, dass er noch gesagt hat, erste Halbzeit, 2-3 gute Möglichkeiten. Da würde ich ihm unterschreiben,
Ja.
Kann ich mit leben, weil, ja, ob es jetzt wirklich 3 waren, keine Ahnung, aber egal.
Wir sprechen ja auch nur von guten Möglichkeiten, da ist ja noch kein Torschuss mit
gekennzeichnet gefangen. Ja, dann gute Torschuss kriegt er zu guter Paso. Nehme ich auch so hin. Im Ansatz, wie gesagt, er ist halt wie kläglich vergeben, weil da wurde ja darauf angesprochen, dass Cedric Pick, der Moderator, hat dann noch gesagt, in der zweiten Halbzeit hat er eigentlich keine Chance von Meppen gesehen. Keine Torschance. Ja, ist. Kann man so sagen,
das kann gesagt, man so
weil,
und so sehen, finde ich.
Ja, weil es ist ja, die Chance von zu guter Paso ging ja nicht aufs Tor. Von daher kann ich noch sagen, ja, hat er recht. Aber ich kann auch Putti verstehen, wer sagt, dass das Brett, ein ordentliches Brett von Richard zu guter Paso, lasse ich durchgehen. Das ist schon richtig. Wenn er den aufs Tor bringt, ist er drin. Deswegen kann man da von guter Chance sprechen. So, und jetzt, das finde ich sehr interessant. Wenn die Null länger steht, geht hier was.
Was heißt das im Umkehrschluss? Bricht alles zusammen, wenn man halt ein Tor hinten reinkriegt oder was? Was ist das für eine Aussage? Weil ich finde, da muss man sich ja erst recht noch am Riemen reißen und denken, ja, wenn man das Gefühl vorher hatte, hier geht was, dann ist ja ein Punkt halt zumindest immer noch erreichbar, greifbar und möglich. So, und man kann ja nicht sagen, ja, die Null stand halt nicht mehr, damit war alles vorbei. Und das klingt halt so ein bisschen danach.
Da frage ich mich auch, warum ging in der ersten Halbzeit nichts? Oder weniger?
Ja, also es gibt übrigens sehr oft, also auch Fußballspiele, wo die gegnerische Mannschaft ein Tor schießt und
man gewinnt trotzdem.
Verein trotzdem noch gewinnt.
Ja, ich kenne da einen, der heißt Saarbrücken. Die haben am Spiel davor gegen Türkgücü 1-0 zurückgelegen und 5-1 gewonnen.
Ja, wie kann das denn?
Wäre schön, wenn wir das auch mal könnten. Wir haben ja auch schon Spiele gedreht.
Geht eigentlich.
Ja, wir haben ja auch schon Spiele nach Rückstand gewonnen. 2 Stück an der Zahl. Gegen Würzburger Kickers und gegen Wien Wiesbaden. Ja, ist jetzt halt eigentlich ausgeschlossen, dass das nochmal klappt. Ne? Also, wenn ich das so sage, mag das vielleicht hart sein. Ich will ja auch einfach, dass die Mannschaft mir das Gegenteil beweist. Das ist ja nun mal so. Und der letzte Punkt: Punkt war drin.
Ja.
Ja, also keine Ahnung. Ganz ehrlich, ein 3-0 wäre deutlich mehr drin gewesen als ein 1-1. Wir hätten noch 2 Stunden weiterspielen können. Eine Torchance wäre dabei nicht rausgesprungen.
Von uns nicht mehr, nee.
Deswegen, also die guten Umschaltmomente. Ich meine, er hat glaube ich, auch gesagt, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber er sagte: Ja. Saarbrücken, du musst hinterher mehr aufmachen, deswegen kommt Saarbrücken zu Chancen. Ist richtig, ja, aber wenn wir halt nicht zu Chancen kommen, dann kannst du doch nicht sagen, Punkt war drin, Putti. Also bitte. Ja. Das ist halt so Sachen, da muss man dann einfach auch hingehen und sagen, ja, wir haben in der ersten Halbzeit noch ein gutes Spiel gemacht, in der zweiten Halbzeit waren wir einfach scheiße. Ich will das, ehrlich gesagt, jetzt endlich mal auch so hören, wenn wir einfach scheiße sind. Dass sich da einer hinsetzt und sagt, ja, wir waren kacke, wir arbeiten, wir müssen daran arbeiten, bla bla bla. Ob das dann leere Phrasen sind oder nicht, aber ich will halt einfach mal nicht dieses verdammte Relativieren immer hören. Ja. Ist jetzt auch nicht unbedingt schönreden, was er da gemacht hat, aber er hat immer relativiert, wenn die Null steht, die Torchance von zu guter Paso. Ja, das mag alles sein, aber wenn wir das jetzt bis Ende der Saison...
Zweite Hälfte zu schwach.
Ja, wenn man die Saison so relativiert, dann sagt man, ja, gut, dann haben wir halt... Letzte Saison war das so, ja, es war dann halt so. Dann waren wir halt der Abschießkandidat Nummer 1 und dann haben wir halt verloren. Ja, schade, da ist das halt so.
Ich meine, es war ja dann auch in der NOZ, gab es ja einige Stimmen dann auch zum Spiel. Unter anderem hat sich ja Domaschke sehr darüber aufgeregt, wie man diese Frage überhaupt stellen könnte, ob man den Blick nach unten richten könnte. Und da sitzt du dann und denkst, ja gut.
Wohin sollen wir sonst gucken?
Ihr verliert gerade Spiel nach Spiel. Ich meine, klar, ein bisschen Glück haben wir dabei, dass die Leute unten uns gerade nicht jede Woche 3 Punkte abgraben.
Ja.
Aber das kann sich auch umändern. Und dann wird es halt enger und enger. Und wir stehen im Augenblick auf 11.
11, ja.
Wir haben angefangen auf 3.
Ja.
Ja, es ist nur nach unten gegangen, halt in den letzten 2 Monaten. Und das, wo soll ich sonst hingucken tatsächlich? Ich bin auf der 2. Tabellenhälfte.
Ja, 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 ja.
Da, was mein Ziel halt immer nicht ist.
Ja.
Am Anfang der Saison spreche ich immer aus, 9. Platz.
Richtig, genau.
Der ist im Augenblick nicht
da. Ich habe 7, glaube ich, gesagt vor der Saison.
Ja, du hast 7 gesagt, ja.
Genau, und ich habe nach der Rückrunde... Du hast
17 gesagt.
Ja. Ich habe 17 gesagt, genau, das wird schwierig noch. Ich habe nach der Hinrunde gesagt, es gibt ein positives Szenario und ein negatives Szenario. Ich habe das natürlich nur an den Hinrundenspielen, wie verdient und unverdient wir da gewonnen oder verloren haben, aufgeschrieben. Ich habe gesagt, wir landen zwischen Platz 2 und 8. Ja, selbst das Negative ist jetzt schon... eigentlich positiver kann es kaum sein.
Ja, ich muss auch sagen, also er sagt halt auch einen Satz, der mich auch viel zum Nachdenken gebracht hat am Ende. Es ist halt, es ist nicht alles schlecht, was wir machen. Es ist halt bloß eher, dass wir es nicht auf dem Platz richtig hinkriegen. Ja, okay, also im Training läuft alles tutti.
Ja, wahrscheinlich genauso meint er das, glaube ich.
Ja, genau, aber das hilft uns nicht. Nee. Wäre mir lieber, wenn das Training ab und zu nicht so gut läuft, muss ich sagen.
Ja, es ist ganz ehrlich, du guckst auf die Punkte und sagst, ja, das ist gut. Du guckst aber auf die letzten Spiele und sagst, ja, das ist scheiße. Und genau daran muss man sich orientieren. Man kann nicht immer sagen, ja, wir haben aber die Punkte. Irgendwann stehen die Punkte am Ende noch, 41. Möglicherweise reicht das nicht. Vielleicht schon. Höchstwahrscheinlich werden 41 Punkte reichen. Trotzdem ist das nicht der Anspruch zu sagen, ja, dann spielen wir halt auch nicht mehr. Gut, dann ist das egal. Wenn das reicht, dann Klassenhalt ist das Ziel. Füße hochlegen, wenn wir verlieren, ja, ist halt so. Wir haben 41 Punkte, alles cool. Ja, hab ich keinen Bock drauf, ey.
Nee, dafür ist die Saison auch noch ein bisschen zu lang. Genau. Und dann muss ich auch sagen, der Nächste, der hier halt in dem Bericht erwähnt wird, ist halt Rico Schmidt, der halt relativ sauber und nüchtern das Ganze analysiert und auch sagt, dass es halt eindeutig zu wenig ist, was man hier hingekriegt hat. Und dann kommt der Satz, man müsse als Mannschaft den Bock umstoßen wollen. Ja.
Ja, aber Thorsten Frings Phrasen.
Genau, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wo ist da halt die Beteiligung des Trainers, wenn es jetzt nur an der Mannschaft liegt? Und dann kommt jetzt wieder die Frage raus, die wir hier halt auch schon mal reingestellt haben. Gibt es ein Kommunikationsproblem zwischen Mannschaft und Trainer? Ist man sich nicht irgendwie eins, wenn Rico Schmidt jetzt hier also indirekt sagt, ja, das ist jetzt eine Leistung, die Mannschaft da bringen muss, zieht er ja sich mit Verantwortung daraus und sagt, ich kann halt gerade nichts mehr machen. Ich versuche alles irgendwie, um das hinzukriegen. Das ist jetzt deren Ding, dass sie diesen Bock umstoßen müssen. Also er zieht sich da so meiner Meinung nach mit dieser Aussage so leicht aus der Verantwortung. Ja, ich weiß
nicht, wir müssen den Bock umstoßen, da spricht
man
ja...
Man müsse als Mannschaft den Bock umstoßen, hat er gesagt.
Ja, ich glaube, er zieht sich da schon mit rein. Also ich glaube nicht, dass er sich...
Es klingt auf jeden Fall so nicht gut.
Ja, es ist halt, ne? Wir haben ja... Ich glaube, nach dem 1860-Spiel waren wir noch große Rico-Schmidt-Fans. Wir mögen ihn ja immer noch, sage ich jetzt mal.
Definitiv. Und mich interessiert halt einfach nur, nicht falsch verstehen, wenn das läuft, wenn die Mannschaft dem Trainer vertraut, wenn die Bock aufeinander haben, wenn die gut aufeinander hören und auch eingetimt sind aufeinander, um Gottes Willen, dann lass den Mann in den Mappen. Weil was Besseres kann ja halt irgendwie nicht passieren. Ja. So. Aber es wirkt ja irgendwie gerade nach außen, als wäre das nicht der Fall. Und dann ist das eine Personalie, die man besprechen muss.
Ja,
nochmal, absolut. Wenn alles rund läuft, wenn es spielerisch nicht rund läuft, aber wenn das halt ein rundes Team ist, was da zusammenarbeitet, Mannschaft mit Trainerstab und sowas, dann muss das nicht verändert werden. Dann kommt das von automatisch wieder. Dann liegt der Fehler halt ja auch woanders im System.
Richtig. Und im Moment machen wir halt immer noch die gleichen Fehler und stellen sie nicht ab. Ja. Und da ist da halt der Trainer logischerweise auch mit Schuld. Ich habe jetzt nochmal hier auch noch was von Luka Tankulic mir aufgeschrieben. Der hat, ich lese es mal vor, wir müssen einfach wieder von Anfang an da sein. Wir haben nicht die Zeit, 5 oder 10 Minuten zu verpennen. Das ganze Spiel gesehen, fehlt uns die Zeit am Ende. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Recht hat er.
Ja, er hat recht, aber... Ich versteh das nicht. Was ist denn der Plan? Ich meine, du willst kein Gegentor in der Anfangsphase schlucken, dann willst du erst hinten sicher stehen. Kann ich nachvollziehen.
Das war die halbe Miete.
Aber ist das SV Meppen? Ist das wirklich das, wie wir eigentlich spielen? Ist das so, gerade auch zu Hause, dass man nicht da einfach mal Vollgas nach vorne geht? Natürlich ne, kontrollierte Offensive, ist klar. Aber halt immer hinten stehen, die Gegner machen lassen und dann hoffen, dass wir keinen reinkriegen? Das ist mir, schmerzhaft, das zu lesen, dass das halt jetzt irgendwie so war oder Vorgabe ist oder so, weil was er danach schreibt gesagt hat, er hat es ja nicht geschrieben, das hat die NOZ gemacht, aber das lese ich jetzt auch gerne nochmal vor. Das Team müsse direkt aggressiv sein und über die Leidenschaft kommen. Es müsse wieder eklig sein, gegen den SV Meppen zu spielen. Zudem müssen die billigen Gegentore abgestellt werden. Das ist genau das, was wir machen müssen.
Ja.
Komplett richtig. Warum macht ihr es nicht? So, und jetzt kommt was, das fällt mir schwer zu unterschreiben. Dann haben wir auch die Qualität und die Chancen, um Tore zu machen und etwas aus dem Spiel heraus zu entwickeln. Ja, Qualität, um Tore zu machen, absolut, will ich nicht abstreiten. Aber die Qualität, aus dem Spiel heraus etwas zu entwickeln, tut mir leid.
Zu 0% zu sehen.
Kann ich nicht sehen. Tut mir absolut leid. Nicht mal in der besten Phase dieser Saison, glaube ich, war das so. Das ist halt einfach unser Problem, dass wir mit dem Ball nichts anfangen können. Ich verstehe es auch einfach nicht. Okay, Hinrunde hat es doch ab und zu mal besser funktioniert.
Ja, das schöne
Kurzpassspiel. Ja, ja.
Spiele, na,
wir haben aber auch in unseren guten Phasen halt auch mehr über Umschaltung. Wir sind auch über Umschaltung, wenn die kommt. Da haben wir es aber auch geschafft, halt wirklich uns durch Kurzpassspiel nach vorne zu, ja, zu spielen, wenn der Gegner tief stand. Das haben wir einfach hingekriegt. Jetzt ist das absolut ausgeschlossen, dass da irgend noch was funktioniert. So, wo bin ich jetzt? Genau, wenn das Stadion wieder voll ist, denke ich, dass in der Kombination Hensch Arena und wir es wieder, wird es wieder klappen. Osnabrück sagt nein, quasi. Also da war das so voll wie das Stadion die Saison nicht mehr, sage ich jetzt mal. Gegen Duisburg rechne ich mal, wenn ich optimistisch bin, mit um den 6.000, was schon okay ist, meiner Meinung nach. Aber ja, jetzt wird hier wieder auf Zuschauer gesagt und so weiter. Ja, tut mir leid, die Zuschauer können auch nichts machen. Wenn halt vom Platz nichts kommt, dann wird das auch schwierig, Zuschauer zu begeistern. Ja, es ist halt schwer, jetzt noch irgendwas zu sagen. Ich weiß nicht, also ich bin immer optimistisch, sag ich mal. Ich gehe davon aus, dass wir gegen Duisburg gewinnen werden und dass dann vielleicht wieder eine Aufwärtsspirale entsteht oder dass wir dann halt die Saison noch gut abschließen, sage ich jetzt mal. Gut, die Saison ist noch etwas länger, ist jetzt nicht so, dass es unser letztes Spiel ist und so. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir die Saison absteigen werden. Ich möchte aber einfach mal sehen, und das wünsche ich mir nach quasi jedem Spiel, dass wir es schaffen, endlich mal vernünftig Fußball zu spielen.
Ja, und da möchte ich gerne nochmal eben Guder auch mit reinwerfen, der auch gesagt hat, er geht davon aus, dass sie eigentlich gut genug aufgestellt sind, um diese Kurve noch zu kriegen. Ja. Warnt aber gleichzeitig, wir müssen uns jetzt zusammenreißen, wir sind noch nicht durch, wir müssen von Woche zu Woche härter arbeiten, dass es wieder in die richtige Spur geht. Hm. Ja, also wir müssen erstmal einen großen Wurf schaffen
auf und dann
also von Woche dabei, zu Woche härter arbeiten. Aber wir sind noch nicht durch und wir müssen uns jetzt zusammenreißen, das unterschreibe ich zu 1000%.
Ich frage mich auch immer, wenn sich keiner so richtig den Arsch aufreißt, zumindest so macht es so den Eindruck, was ist die Ambition eines Spielers, so in dem Fall. Bei vielen läuft der Vertrag aus, selbst wenn man nicht hier bleiben möchte, dann möchte man sich doch empfehlen.
Bei einem anderen Verein,
genau. Ganz genau. Und wenn man hier ist, oder noch einen Vertrag hat für die nächste Saison, dann möchte man sich doch auch jetzt schon anbieten.
Gehaltlich ja auch verbessern, indem man sagt, guck mal, wie geil ich gespielt habe, das muss auch ein bisschen mehr gehen.
Weiß ich nicht, ob das dann so geht, wenn du noch Vertrag hast, aber kann natürlich sein, wenn der Vertrag ausläuft. Ich meine jetzt du hast jetzt einen Vertrag für nächste Saison schon.
Achso, ja.
Dann möchtest du dich halt jetzt so anbieten, dass du halt auch nächste Saison Stammspieler bist, auch wenn jetzt Verletzte wiederkommen. Was dann heißt, okay, ein Ole Kolper ist dann halt nicht automatisch gesetzt, wenn er wieder da ist, oder ein Thilo Leugers.
Ja.
Oder ein Yannick Osé. Ne? Das sind ja alles so Sachen, wo es dann heißt, okay, da kommt dann halt auch Qualität wieder. Und da musst du dich dann halt auch beweisen. Wenn du dieses Jahr halt schon Kredit aufbaust, sozusagen, dann hast du halt vielleicht für nächste Saison schon mal ein Plus, dass du in der Vorbereitung vielleicht mehr spielst erstmal oder nicht.
Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, ne, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Wie gesagt, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, klingt halt so, als würde man nicht 100% geben. Und dann sitze ich da wieder und muss halt wieder appellieren. Es ist halt aber auch euer Job, 100% zu geben. Dann gibt man lieber nur 90% im Training, ganz ehrlich. Also weil es ist eure Arbeit, es ist euer Job. Und wenn wir unsere Arbeit halt auch nur zu 70-80% oder wenn wir keinen Bock haben, nur 60% erledigen würden, dann wäre es hier aber ein bisschen kritischer. Ja. Und da gibt es halt, wir können jetzt auch ganz dramatisch werden und über Rettungssanitäter sprechen, die weiß ich nicht, weißt du, muss ich aber nicht. Ja. Es geht darum, wer eine Arbeit hat, wer einen Job hat, der muss ihn auch gut, vernünftig, ordentlich erledigen, damit er auch seine Position rechtfertigt. Und das muss halt auch von unseren Spielern gewährleistet sein. Und dieser Satz von Guder lässt halt daran wieder so ein Stückchen zweifeln.
Ja, ist halt so, es ist wirklich so, die Parallelen zur letzten Saison sind wirklich erschreckend, wo wir letzte Saison halt auch oft mal das Gefühl hatten, dass da einfach kein Team auf dem Platz steht, dass da keiner sich richtig den Arsch aufreißt. Dann hatten wir mal diese eine Phase, wo es dann halt kurz nach der größeren Corona, größeren Corona-Ausbruch im Team, wo dann auch, Spiele gewonnen wurden, wo dann wirklich ein Team auf dem Platz stand, was für jeden gekämpft hat und so weiter. Das hatten wir dann gegen Ende der Saison halt nicht mehr so. Und diese Saison hatten wir es dann auch so, dass der Guder dann auch im Hinspiel gegen 1860, da wo er dann gesagt hat, ja, es hat sich viel verändert im Team, jeder gönnt jedem und so weiter. Ist das nicht mehr so? Ist da jetzt wieder irgendwas zerbrochen im Team?
Wenn ja, was und warum?
Wenn ja, was und warum? Und bitte.
Wir bringen auch Patex vorbei, damit er wieder kitten können.
Deswegen, also es muss ja ein Privileg sein, für den SV Meppen zu spielen. Ne? Ich hoffe ja auch, dass jeder sich den Arsch aufreißt. Zum Beispiel auch ein Richard Cucuta Pase zum Beispiel. super angekommen hier im Team, hat ja auch am Anfang super funktioniert.
Und jetzt,
schleift es, es lässt so schleifen, gefühlt, ne? Es klappt alles nicht. Er hat zwar seine Tore gemacht, denkt sich jetzt auch so, okay, kann ich jetzt ausruhen. So kommt das halt so ein bisschen rüber. Ne? Ich will das jetzt niemandem unterstellen, wie gesagt. Aber es ist irgendwas anders und es muss wieder so werden wie früher quasi.
Ja. Und wurde halt lange Zeit auch auf die Fans geschoben, aber auch da haben sie ja vor großer Kulisse jetzt auch noch nicht bewiesen, dass es tatsächlich daran liegt und dass jetzt eine ganz andere Motivation da wäre oder so. Nächste Chance Montag.
Montag, genau. Es gibt kein Spiel dieses Jahr, wo wir über 90 Minuten lang eine sehr gute Leistung gebracht haben. Und das ist bedenklich, das muss anders werden und ich hoffe, dass sich jeder den Arsch aufreißt, dass einem die Lage bewusst wird, wo man gerade steht. Ne? Und das halt einfach mal, ja, was passiert. Ne? Man kann natürlich immer sagen, ja, wenn das Erfolgserlebnis kommt, dann geht das halt auch wieder. Dann braucht sich die Mannschaft an sich selber, an den Fans und umgekehrt und alles. Jedes schaut mal, schaukelt sich gegenseitig hoch. Ja, kann alles gut sein, aber die Probleme, die da sind, die müssen angegangen werden.
Ja.
Und da kann es nicht einfach sein, ja, wir schießen da keine Tore. Ja, es geht ja auch zum Beispiel darum, dass wir das Aufbauspiel einfach nicht hinkriegen. Lange Bälle nach vorne und dann nicht auf zweite Bälle gehen. Ja, wollt ihr mich verarschen? Das hat doch dann auch nichts mit dem Erfolg zu tun. Das ist doch eine klare Spielidee, die jetzt einfach nicht mehr klappt. Fehlpässe ohne Ende. Du spielst mit Leuten zusammen, mit denen spielst du schon über ein Jahr mindestens zusammen. Und dann schaffst du es nicht, mehrere Passstaffetten irgendwie hinzukriegen.
Ja, hast du mal die Idee, wie dein Kumpel auf der anderen Seite läuft? Also, dass du nicht weißt, das ist realistisch, dass er das schafft.
Und dass man einen Ball verspringt und so. Alles gut, komm, das passiert. Aber trotzdem, es müssen doch Laufwege jetzt eingearbeitet sein. Es sind halt
jetzt eigentlich nur 2 oder 3 im Spiel. Wir reden ja von ein paar hundert.
Genau, um die 300 bis 400 Pässe haben wir eigentlich so im Spiel. Davon sind 80 oder 70% wahrscheinlich lange Bälle. Aber ja, es ist halt einfach anstrengend. Es ist auch so, dass wir auch immer noch keine Lösung da gefunden haben, wenn uns der Gegner anläuft, dass wir da irgendwas machen, dass wir auch nicht anlaufen und den Gegner irgendwie früh unter Druck setzen, damit wir Ballverluste erzwingen. Alles ist nicht mehr da. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir halt nicht in Führung gehen. Nee. Das sind halt Sachen, die müssen das halt von halt Anfang Ausrede an funktionieren. An
genauso wie offensichtlich, dass mit dem Publikum auch eine schwache Ausrede war.
Scheinbar, muss man jetzt einfach so sagen. Ja. Es funktioniert ja immer noch nicht.
Ja, man sucht sich da halt den Strohhalm, um zu rechtfertigen, warum halt nicht 100% gegeben wird oder es 100%ig nicht klappt.
Genau, und diese Ausreden müssen einfach raus.
Genau. Also dann lieber dazu stehen und sagen, jo, wir waren scheiße, jo, das klappt noch nicht, jo, da haben wir Defizite, da müssen wir dran arbeiten.
Ja.
So, das wäre mir schon 100-mal lieber, als zu sagen, naja, das hätte ja auch gut zu unseren Gunsten ausgehen.
Ja, genau.
Das ist halt Quatsch. Natürlich kann das zu euren Gunsten ausgehen, aber dann müsst ihr anders spielen.
Ja, und wenn man sich jetzt so die Spiele anguckt, das einzige Spiel, wo ich diese Ausrede gelten lasse, ist halt gegen 1860, weil du dir da halt Chancen herausgespielt hast. Da hast du 3-mal an die Latte geballert und hast nur 1-1 gespielt im Endeffekt. Ja, da lasse ich das gerade noch so durchgehen. Da hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können, auch in unsere, wie gesagt. Und ja, auch so Spiele Osnabrück, wo man sich gute Chancen herausgespielt hatte, hat man halt nicht getroffen und der Gegner hat getroffen und der Gegner hatte auch gute Chancen. Dann ist das halt so, ja. Hat man halt es nicht hingekriegt, das Spiel auf seine Richtung zu kippen.
Um das mal eben zusammenzufassen.
Da die Probleme da immer noch da waren mit dem Aufbauspiel und alles. Ja. Zweikampfverhalten.
Wie auch von uns ja in den Folgen vorher auch immer schon erwähnt. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch die gerne auch nochmal anhören. Sind ja alle noch in der Podcast-App überall zu finden, in jeder.
Spotify, Aufruf. Deezer, könnt ihr alles hören.
Ändert was. Ja, wir wollen was anderes sehen. Wir wollen ein anderes Mappengesicht sehen am Montag. Tut uns den Gefallen. Ja, ich glaube, damit schieben wir
damit
den Saarbrückner Tag weg, Saarbrücker Tag weg.
Saarbrücker Tag weg, genau. Wir gucken hoffnungsvoll auf den MSV Duisburg. Und da wir zu Hause eigentlich immer ganz gut ausgesehen haben gegen den MSV Duisburg in der dritten Liga, glaube ich, noch nicht verloren zu Hause. Ich glaube, hatten auch nur 2 Spiele, aber beide gewonnen immerhin. Haben noch das schöne Hinrundspiel in Erinnerung, da war ich sogar da. Und habe das Tor von Blacher nicht so richtig mitbekommen. Er konnte schon ahnen, dass der aus 100 Metern abzieht und dann trifft.
Ja.
Da war man da kurz abgelenkt, dann war er drin.
Damit hat er das in der Sportschau geschafft.
Junge. Damit hat er das Tor des Monats geschafft, alles gut. Sowas gerne wieder.
Ja.
Egal was, Hauptsache irgendwie gewinnen.
Und damit das wäre schon nicht
schlecht. Schlusswort für die Männer. Kommen wir zu den Frauen. War ja auch nicht ganz so erfolgreich, muss man sagen.
Nach der Anpreisung, auch wie du es vorher gemacht hattest, nee, war nicht so ganz erfolgreich. Aber muss man halt auch mal wegstecken können und ist halt auch kein Beinbruch letzten Endes.
Nö, also man hat 0-0 gespielt, für die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben oder nicht wissen. Das erste Heimspiel dieses Jahr. Man hat etwas Vorsprung eingebüßt, weil der Rasenballsport Leipzig und der MSV Duisburg beide ihre Spiele gewonnen haben. Und wir halt gegen die Schanzerinnen nur 0-0, wie gesagt. Und die Schanzerinnen jetzt, glaube ich, Zehnter oder so, also ein Punkt oder ein Platz vorm Abstiegsplatz. Ne? Also da war schon klar die Richtlinie oder auch klar, wie das Spiel ungefähr ablaufen wird. Mhm. Wir werden halt zu 90% in der gegnerischen Hälfte sein und auf ein Abwehrbollwerk einrennen. So war das halt auch quasi. Es gab halt noch in der ersten Halbzeit einen Pfostenschuss von Isabella Jaron. Das war halt noch so, die erste Halbzeit würde ich fast sagen, war schwächer als die zweite, obwohl wir halt in der ersten Halbzeit die bessere Chance hatten. Aber die Ingolstädterinnen hatten auch gute Umschaltmomente. Also die haben immer Nadelstiche gesetzt, wie man immer so schön sagt, wenn eine Mannschaft so drückend überlegen ist und die andere dann für Entlastung sorgt, sind immer die berühmten Nadelstiche. Und ja, dann ging es halt mit 0-0 in die Halbzeit. Man hatte sich noch nicht so große Sorgen gemacht, hat aber schon gesehen irgendwie, dass man sich so ein bisschen die Zähne ausbeißt. Das haben Theo und Roger auch gesehen und haben dann zur Halbzeit doppelt gewechselt. Man wollte halt ein bisschen mehr Spritzigkeit und Spielwitz über die Außen bringen, genau. Und hat dann, interessant, bevor wir zur Halbzeit kommen, fällt mir noch ein, wir haben zum ersten Mal die Saison mit drei gelernten Stürmern gespielt. Also Isabella Jaron war dann halt eher auf den Außen zu finden, aber Aga Winschow und Janelle Flors im Sturm. Und ja, Jaron hatte man rausgenommen, trotz ihrer guten Chance, hat aber dann eine gelernte Außenverteidigerin mit Lisa Joosten reingebracht. Musste auch Nina Rolfes rausnehmen, die auch schon behandelt oder die noch behandelt wurde in der ersten Halbzeit. Und für sie Thomas Ehrenburg reingekommen. Ja, zweite Halbzeit gefiel mir insgesamt spielerisch besser, ne, weil man deutlich dominanter gespielt hat. Man hat den Ball besser laufen lassen. Problem war halt, dass man sich quasi keine richtige Torchance mehr in dem ganzen Spiel herausgespielt hat. Da wurde selbst Ingolstadt, hatte noch die beste Chance in der zweiten Halbzeit, knapp über die Latte den Schuss gesetzt. Da muss man einfach auch sagen, das hat Ingolstadt einfach sehr gut gemacht. Für die war klar, die haben den Sieg ja auch hinterher gefeiert, das Unentschieden hinterher gefeiert wie ein Sieg. In der 90. Minute, als da ein Einwurf rausgeholt wurde, ist die ganze Bank aufgesprungen und so. Zeigt natürlich auch, was für ein Standing wir bei den Gegnerinnen haben. Und dann ist es halt nur 0-0 ausgegangen. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 2 Punkte Vorsprung vor dem MSV Duisburg und 7 Punkte Vorsprung. Ich weiß nicht, kann sein, dass
auf einen Nicht-Aufstiegsplatz.
Auf einen Nicht-Aufstiegsplatz, also vor RB Leipzig. Ich meine, es sind 7, ich weiß es aber nicht mehr hundertprozentig. Jedenfalls ist das noch alles sehr komfortabel.
Ja.
Und jetzt geht es halt noch Nürnberg.
Genau.
In den Süden. In den Süden. Also die ist von beim Frauen gepostet, getwittert, wollte ich fast sagen, aber auf Social Media geschrieben.
Ja.
Sei dazu auch nochmal gesagt, falls es noch jemand interessiert, ich weiß nicht, wie ich diese Meldung, ob ich die positiv oder negativ finde, der DFB-Pokal der Frauen wird jetzt auch von Sky vertrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es vorher war. Sky hat immer nur pro Runde ein Spiel gezeigt. Wenn das weiterhin so bleibt, ist das ein schlechtes Zeichen für den Frauenfußball. Wenn die alle Spiele zeigen, dann ist das ein super Zeichen für den Fußball. Dann freue ich mich auch. Dann werde ich mir vielleicht auch mal überlegen, ein Sky, obwohl, ja, nur für das. Ja, doch, vielleicht
schon. Kannst du ein Sky Sport Ticket irgendwie.
Sky Sport Ticket, genau, zumindest, genau. Ein Ticket ist ja perfekt, genau. Dann kann man sich dann immer die Runde angucken, bis wir dann den DFB-Pokal gewinnen. Das ist ja dann nächste Saison eigentlich easy drin. Nee, aber deswegen bin ich halt noch skeptisch. Die haben bis 2026 halt die Rechte erworben. Da halt, wie gesagt, nur ein Spiel pro Runde im Fernsehen gezeigt wurde, weiß ich jetzt nicht, ob Sky den Schritt macht wie bei den Männern und alle Spiele zeigt. Wenn, mega geil. Wäre auch geil, das ist auch wichtig. Der Frauenfußball ist ja extrem im Kommen. Das sieht man jetzt im Ausland mehr als im Inland, wo dann halt auch große Spiele dann oder wo viele Spiele halt auch in den großen Stadien der Männer sozusagen ausgetragen werden und die dann halt auch vor 30.000 plus Zuschauern spielen. Das ist ja in Deutschland alles noch sehr in den Kinderschuhen und weil hier auch die mediale Verbreitung einfach noch zu gering ist. Deswegen freue ich mich halt dann, ich kann mich noch nicht so hundertprozentig freuen, erst wenn es da weitere Infos gibt, dass dann halt Deutschland jetzt immerhin einen weiteren Schritt nach vorne macht. Einen kleinen Mini-Schritt zwar, da ist man im Vergleich zum Ausland halt, wie gesagt, noch deutlich dahinter, aber kleine Schritte sind ja vielleicht auch eine Verbesserung.
Ja, genau.
Ja.
Gut.
Das war es dann eigentlich auch schon, ne?
Genau, dann sollte es für heute gewesen sein. Wir melden uns dann in der kommenden Woche nach dem Montagsspiel und hoffen, dass wir halt vielleicht mal wieder einen anderen Podcast aufnehmen können.
Ja, endlich mal keine alten Probleme besprechen, sondern neue Lösungen.
Ja, das wäre cool. Alles klar, bis dann.
Ciao.